NDR Info. Themen des Tages.
Der Ladenhüter E-Auto. So langsam kommt er in Fahrt. Die Zahl der E-Autos auf deutschen Straßen steigt und von heute an kann auch die neue staatliche Förderung beantragt werden. Das ist ein Thema bei uns gleich. Außerdem gucken wir auf den Zustand des deutschen Waldes, um den es nach wie vor nicht zum Besten bestellt ist. Und wir kommentieren die Gerüchte, wonach Manuel Neuer vor einem Comeback in der Fußballnationalmannschaft steht. Themen des Tages heute am 19. Mai. Mein Name ist Andreas Sperling. Guten Tag. Wie es aussieht, haben viele heute schon in den Startlöchern gestanden, haben sozusagen mit den Hufen gescharrt, um zu den Ersten zu gehören, die einen staatlichen Zuschuss für ein neues E-Auto beantragen. Seit heute ist die entsprechende Seite online und es gab gleich zu Beginn einen relativ großen Andrang. Die Fördersumme liegt zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Allerdings gibt es das Geld nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze. Dietrich Karl-Meurer über E-Autos und den Run auf neue Fördergelder.
Schon wenige Minuten nach dem Start des neuen Förderportals für Elektroautos sind mehr als 1.800 Anträge eingegangen, meldet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, das für die Bearbeitung zuständig ist. BAFA-Präsidentin Mandy Pastor sagt erfreut:
Das Interesse ist groß und es ist gut, dass es jetzt losgeht.
Privatpersonen können ab sofort die Prämie für Kauf oder Leasing eines Elektroautos oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs beantragen. Die Förderung gilt auch rückwirkend für seit Jahresbeginn zugelassene Fahrzeuge. Je nach Einkommen und Haushaltsgröße zahlt der Staat 1.500 bis 6.000 Euro. Wer weniger verdient, erhält mehr. Auch Familien profitieren stärker. Darauf verweist Bundesumweltminister Carsten Schneider. Der SPD-Politiker sagt:
Wir haben ein Förderprogramm aufgelegt, das das Ziel hat, für breite Bevölkerungsschichten, nicht nur für die Spitze der Gesellschaft, sondern gerade für diejenigen, die über mittlere und auch geringere Einkommen verfügen, es möglich zu machen, sich umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig zu bewegen.
Zugleich betont der Minister die energiepolitische Bedeutung von Autos mit Elektroantrieb.
Mit ihnen haben wir die Chance, uns unabhängig von Diesel und Benzin zu machen, von den Weltmärkten, aber vor allen Dingen auch von den Kriegen und den eben unserer Erpressbarkeit, die wir in Teilen haben. Wir werden resilienter als Bundesrepublik Deutschland.
Die Förderung soll zudem den CO2-Ausstoß im Verkehr senken und die Nachfrage nach neuen Elektrofahrzeugen stärken. Bis 2029 stehen dafür rund 3 Milliarden Euro bereit. Das Ministerium rechnet mit rund 800.000 geförderten Fahrzeugen. Schon jetzt fahre fast jeder vierte Neuwagen elektrisch, sagt Schneider. Er berichtet auf der Pressekonferenz über seine Erfahrungen mit E-Autos des Umweltministeriums.
So Elektroautofahren macht auch verdammt viel Spaß.
Privat fährt der Minister noch einen 13 Jahre alten Dieselkombi. Zu seinem nächsten Auto sagt er:
Wenn das neu kommt, dann wird das ein E-Auto.
Die Beantragung der Förderung sei bewusst unkompliziert organisiert und laufe komplett digital, erläutert BAFA-Präsidentin Mandy Pastor.
Wir haben ein schlankes Verfahren, das sehr, sehr einfach zu bedienen ist.
Um sich bei der Förderplattform anzumelden, benötigen die Nutzerinnen und Nutzer einen Personalausweis mit Online-Funktion oder ein Elster-Zertifikat. Danach laden sie Steuerbescheide und Fahrzeugdaten hoch. Viele Angaben übernimmt das System automatisch. Wer Hilfe braucht, erreicht eine Hotline. Die Anträge bearbeitet das BAFA am Standort Weißwasser in der Oberlausitz. Wie lang das dauert, da will sich Pastor nicht festlegen.
Wir setzen alles daran, dass es so schnell wie möglich geht.
Käufer zahlen das Auto also zunächst selbst. Erst nach der Prüfung überweist der Staat die Förderung. Kritik kommt vom Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer. Er hält die Prämie wegen hoher Spritpreise für unnötig. Schneider widerspricht. Die Förderung schaffe zusätzliche Anreize.
Und über diese neue Förderprämie habe ich heute Nachmittag mit Jürgen Hasler gesprochen. Der ist Hauptgeschäftsführer im Zentralverband des deutschen Kfz-Gewerbes. Bringt diese Prämie jetzt den Umschwung? Also bringt sie den E-Auto-Boom, auf den die Branche seit langem wartet?
In gewisser Weise ja. Wir müssen bedenken, dass nach dem Förderaus vor über 2 Jahren der Markt für E-Mobilität im privaten Segment extrem eingebrochen ist. Und wir haben nur mühsam es wieder geschafft, bis Ende 2025 das gleiche Niveau zu erreichen, das wir 2023 hatten. Mit anderen Worten, wir haben 2 Jahre verloren. Und jetzt, 2026, glaube ich, kriegen wir wieder den Schwung rein in den Markt, dass die Elektromobilität in Deutschland zum Erfolg wird.
Ja, wie sieht denn die Praxis in den Autohäusern jetzt aus? Wie groß ist das Interesse am Kauf eines E-Autos mittlerweile oder eines Plug-in-Hybrid oder vergleichbar?
Das Interesse ist da. Kunden fragen zunehmend nach Fahrzeugen, lassen sich beraten. Bisher war die Reichweitenangst das Hauptthema und der höhere Preis. Heute ist es eher die Frage, welche technischen Besonderheiten das Elektroauto hat. Also die Skepsis ist gewichen und wir haben stattdessen eine große Neugierde. Das ist erstmal positiv. Aber man muss ehrlich sein, die zweite große Frage dreht sich dann sehr schnell um die Lademöglichkeiten. Und wer privat laden kann oder im Betrieb, ist immer klar im Vorteil.
Ja, genau. Da wollte ich auch danach fragen, weil das hört man eben auch immer wieder bei interessierten Kundinnen und Kunden. Die Ladeinfrastruktur, wo kann ich mein E-Auto wohnortnah aufladen? Können Sie denn die Kundschaft mittlerweile beruhigen?
Teilweise. Also es gibt genügend Förderprogramme, jetzt zuletzt auch vom Bundesverkehrsministerium aufgelegt, das Mietquartiere bzw. Wohneigentumanlagen fördert, die eine entsprechende Ladeinfrastruktur hinsetzen. Das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber dem klassischen Einfamilienhaus. Wir haben auch einen enormen Ausbau der Ladeinfrastruktur erlebt. Leider aber nur beim Schnellladen. Das heißt, uns fehlen in den Wohnquartieren öffentlich zugängliche Lademöglichkeiten. Und das ist noch ein Thema, das wirklich stark angegangen werden muss.
Ja, haben Sie denn den Eindruck, dass sich da zumindest mittelfristig etwas tut?
Ja, auf jeden Fall. Also Ideen sind da. Ich will jetzt nicht die Unternehmen nennen, die das machen, aber es gibt das sogenannte Laternenparken, das ausprobiert wird. Also niederschwellige Angebote, wo ich als Privatperson mein Auto laden kann, ohne gleich Blockiergebühren zahlen zu müssen. Stromanbieter haben auch nachts diese Blockiergebühren teilweise aufgehoben. Also es kommt Bewegung in den Markt. Das sehen wir sehr optimistisch. Und es ist auch eine Frage der Gewohnheit, dass man immer wieder beim Einkaufen, bei den Gelegenheiten, wo das Auto steht, bereits zur Ladesäule greift oder lädt, anstatt wie beim Tanken immer darauf warten, dass der Tank fast leer gefahren ist, um dann wieder eine volle Tankfüllung sich zu gönnen. Also die Gewohnheit zwischen Tanken und Laden muss gelernt werden, dass es hier eben einen anderen Zugang zu gibt. Und da beraten unsere Autohäuser vor Ort entsprechend die Kunden auch.
Das Interesse am E-Auto ist also vorhanden, das haben Sie uns geschildert. Und nun gibt es die staatliche Förderung rückwirkend zum Jahresbeginn. Können Kundinnen und Kunden denn dann auch noch auf Rabatte der Händler hoffen?
Ich will dem nicht vorgreifen, aber es gibt natürlich die Rabattaktion nach wie vor. Auch im Vorfeld hat es die gegeben. Nur müssen wir langsam konstatieren, dass sich die Preise auch angleichen. Also der die Förderung bekommt, hat vielleicht bei der Finanzierung einen leichten Vorteil, dass er die Leasing-Sonderzahlung damit abdecken kann. Oder aber er hat andere Paketlösungen, die er mitverhandeln kann, wenn er mit dem entsprechenden Fahrzeug oder das entsprechende Fahrzeug nachfragt. Wir werden sehen, ob die Rabatte, die es bisher zu Jahresanfang gegeben hat, auch in der gleichen Form weitergegeben werden können. Ich kann da leider Ihnen keine Prognose abgeben, weil das auch sehr deutlich die Sache der Hersteller am Ende des Tages ist.
Sollte das Interesse am E-Auto also jetzt durch die Förderung weiter steigen, müssen Kundinnen und Kunden sich denn dann auch auf längere Wartezeiten einstellen?
Das wird mit Sicherheit eine Konsequenz sein. Wir haben leider bei der Förderung die jungen gebrauchten Fahrzeuge nicht berücksichtigt. Das ist ein eklatanter Fehler. Das hat in der bisherigen Förderung immer funktioniert. Wir haben genügend junge gebrauchte Jahrestageszulassungen auf den Höfen stehen, weil eben insbesondere im vergangenen Jahr die Hersteller und auch Händler Eigenzulassungen forciert haben, um die Flottenziele zu erreichen. Diese Fahrzeuge, da ist unsere Sorge groß, bleiben möglicherweise moderner Elektroschrott, weil jetzt natürlich der Hype auf die Neuwagen geht mit der Förderung und die jungen Gebrauchten, die hervorragende Qualität sind, sogar günstiger als ein Neuwagen sind, bleiben stehen, weil man ja jetzt auch auf den Neuwagen zugreifen kann. Das erfüllt uns ein bisschen mit Sorge, ehrlicherweise.
Ja, und wenn wir nochmal zum Neuwagen zurückkommen, mit welchen Wartezeiten muss man da rechnen?
Wir sind momentan bei 4 bis 6 Monaten, je nach Fahrzeug- und Ausstattungstyp. Aber da ja zum Glück rückwirkend zum 1.1. die Förderung ausgezahlt wird, kommen alle in den Genuss, die möglicherweise im letzten Jahr schon ihr Auto bestellt haben, in diesem Jahr ausgeliefert bekommen haben, dass also die Fördermaschinerie, wenn ich so nennen darf, tatsächlich auch heute anspringen kann.
Ist es denn ein Problem in Ihren Augen, dass Bezieher höherer Einkommen diese staatliche Förderung nicht bekommen? Also halten die sich dann bei E-Autos noch zurück?
Eigentlich nicht, denn wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wo andere Förderprogramme waren, dass die höheren Einkommen wesentlich eine höhere Bereitschaft haben, generell Neuwagen anzuschaffen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, weil es eben korreliert mit Einfamilien- oder Wohneigentum, auch hier die eigene Ladeinfrastruktur ein Thema spielt. Also ich habe hier eine Kundengruppe, die tendenziell ohnehin beim Thema Elektromobilität zugreift. Und durch die Förderung geht es jetzt eben darum, auch die mittleren und kleineren Einkommen hierfür zu begeistern.
Herr Hasler, wie bewerten Sie den Trend? Ist der Abschied vom Verbrenner jetzt endgültig eingeläutet?
So würde ich es noch nicht sagen. Immerhin wird ja auch der Plug-in-Hybrid gefördert. Es ist ein Umstieg, wo wir rechnen, rund 25% der Neuzulassungen dürften in diesem Jahr auf jeden Fall voll elektrisch sein. Das ist unsere Prognose für 2026. Die ist durchaus realistisch. Das heißt aber im Umkehrschluss, Sie haben noch 75% der anderen Neuzulassungen, die entweder Plug-in-Hybride sind oder sogenannte Mild-Hybride, die also nicht mit dem Stecker funktionieren, aber eine Batterie zur Rekuperation der Bremsenergie beispielsweise haben. Also wir haben moderne Fahrzeuge im Markt, die extrem gut nachgefragt werden, aber die rein batterieelektrischen Fahrzeuge sind auf einem guten Weg, ihren Marktanteil kontinuierlich auszubauen. Das mit Sicherheit.
Das sagt Jürgen Haslam, Hauptgeschäftsführer im Zentralverband des deutschen Kfz-Gewerbes, im Interview hier in den Themen des Tages. Seit Jahren hören wir die pessimistische Prognose, dass es um den Zustand der Wälder nicht zum Besten bestellt ist. Es gibt massive Schäden, zum Beispiel durch Trockenheit oder durch Schädlinge. Alle 2 Jahre gibt es dann die sogenannte Waldzustandserhebung. Die gibt offiziell Auskunft über den Zustand des Waldes. Landwirtschaftsminister Rainer von der CSU hat diesen aktuellen Bericht heute vorgestellt. Und er hat sich dazu einen bildträchtigen Ort ausgesucht, nämlich den Tegeler Forst in Berlin. Isabel Karras war dabei.
Trotz eines erneut heißen und trockenen Jahres zeigt die Erhebung für 2025 leichte Verbesserungen bei einzelnen Baumarten. Bei den Fichten gilt inzwischen wieder etwa jeder 4. Baum als gesund. Im Vorjahr war es nur jeder 5. Auch Buchen scheinen sich etwas zu erholen. Insgesamt trägt aber weiterhin nur jeder 5. Baum in Deutschland eine volle, gesunde Krone. Besonders schlecht ist der Zustand von Kiefern und Eichen. Bei den Kiefern gelten nur noch 13% der Bäume als gesund, bei den Eichen sind es 16%. Gleichzeitig ist die Zahl neu abgestorbener Bäume weiter zurückgegangen. Laut Ministerium verjüngen sich viele Wälder inzwischen langsam wieder. Bundeslandwirtschaftsminister Rainer sprach dennoch von einer langfristigen Aufgabe. Die Folgen der extrem trocken heißen Sommer zwischen 2018 und 2020 wirkten bis heute nach. Der Klimawandel stelle die Wälder weiterhin vor große Herausforderungen. Deutschland ist zu fast einem Drittel mit Wald bedeckt. Die Waldzustandserhebung wird seit 1984 durchgeführt. Hauptindikator ist dabei die sogenannte Kronenverlichtung, also die Frage, wie viele Blätter oder Nadeln die Bäume verloren haben.
Das Sorgenkind Wald. Ich habe mit der Hauptgeschäftsführerin des Waldeigentümerverbandes AGDW gesprochen, Irene Seeling. Ich habe sie gefragt, wie groß bei ihr die Sorgenfalten sind.
Ja, bei uns sind die Sorgenfalten schon sehr groß, denn die Wälder in Deutschland leiden weiterhin stark unter den Folgen des Klimawandels. Wir haben sicherlich nicht so eine kritische Situation, wie wir sie in den sogenannten Dürrejahren 2018 bis 2020 haben. Aber man muss leider feststellen, dass sich dieses kritische Niveau stabilisiert hat. Wir sind weiter auf einem kritischen Niveau und nur einer von 5 Bäumen ist voll belaubt. Das heißt, diese Dürrejahre wirken weiter nach und wir spüren ganz massiv die Folgen des Klimawandels in den Wäldern. Und das ist eben Trockenheit über lange Phasen, eben Dürren, dann aber auch wiederum Starkregenereignisse, steigende Durchschnittstemperaturen und dadurch eben auch ein hoher Schädlingsdruck, sprich Borkenkäfer, insbesondere in den Fichtenbeständen.
Ja, da wollte ich nochmal anknüpfen, weil Sie vor allem eben auch das Klima als Hauptverursacher, als Hauptsorgenthema nennen. Wie steht es denn um die Gefahr durch Schädlinge? Borkenkäfer, das Stichwort ist ja gefallen.
Ja, also durch die steigenden Durchschnittstemperaturen und damit die Instabilisierung der Bäume oder die Devitalisierung, besser gesagt, findet der Borkenkäfer da eben ein leichtes Opfer in den Bäumen und führt dann durch das Anbohren und durch die Unterbrechung des Saftflusses eben zu einer deutlichen Schädigung dieser Bäume und dann letztendlich zu einem Absterben. Und dann ist es eben wichtig, dass Waldeigentümer sehr schnell aktiv werden und die sogenannten Käfernester identifizieren in ihren Wäldern und die Bäume herausholen und möglichst schnell verkaufen, sodass kein Brutmaterial in den Wäldern dann ist, um für eine weitere Vermehrung des Borkenkäfers zu sorgen.
Frau Seeling, wir haben ja schon über das Klima gesprochen, wir haben auch schon über Schädlinge gesprochen. Ich würde gern noch einen dritten Aspekt mit reinbringen. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr durch Waldbrände, die ja Jahr für Jahr im In- und Ausland wirklich große Flächen Wald vernichten?
Die Gefahr ist schon da, nur ich glaube, wir sollten sie jetzt nicht überinterpretieren, diese Gefahr. Wenn man die absoluten Flächengrößen anschaut, dann sind es insgesamt nicht so große Flächen. Das sieht, glaube ich, in anderen europäischen Ländern, in Spanien, in Portugal, in Südfrankreich nochmal anders aus. Da ist sicherlich die Waldbrandgefahr deutlich größer, das Risiko deutlich höher. Aber für Deutschland würde ich sagen, es ist ein Punkt, den wir nicht aus dem Blick verlieren sollten, aber was sozusagen die vom Klimawandel geschädigten Bestände in ihrer massiven Flächenausdehnung angeht, sind die Waldbrandflächen da etwas weiter unterzuordnen.
Wie sieht denn in Ihren Augen die Perspektive für den Wald aus?
Die Perspektive für den Wald ist weiterhin problematisch angesichts des Klimawandels. Und deswegen müssen wir massiv beim Waldumbau vorankommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir brauchen entsprechende politische Unterstützung und politische Beinfreiheit, um flexibel waldbauliche Entscheidungen zu treffen, an den Standort angepasst, in der jeweiligen Region in Deutschland.
Das war Irene Seeling, Hauptgeschäftsführerin des Waldeigentümerverbandes AGDW. Wir haben alle schon im vergangenen Jahr auf den Herbst der Reformen gewartet. Dann in diesem Jahr, auf den Frühling der Reformen, passiert es nicht viel. Mehr noch, Kritiker bescheinigen der schwarz-roten Bundesregierung Dauerstreit. Jetzt wollen CDU, CSU, SPD aber doch noch einen Versuch wagen. Sie wollen noch mal durchstarten. Der Kanzler hat deshalb heute die SPD-Fraktion im Bundestag besucht. Das war der erste Besuch dort seit seiner Wahl. Und Felix Tenbaum hat beobachtet, dass es da zunächst erstmal um den individuellen Standpunkt ging.
Der Bundeskanzler und der SPD-Fraktionschef versuchen es bei ihrem Treffen heute erst einmal mit augenzwinkernden Bemerkungen über die Position der Rednerpulte.
Es ist auch selten, dass jemand links von mir steht, aber diese Ehre hat er heute,
sagt Matthias Miersch.
Ich stehe nicht nur links, ich komme auch von links heute zu Ihnen,
entgegnet Friedrich Merz. Die Stimmung beim Besuch des Kanzlers in der SPD-Fraktion soll betont locker und positiv sein. Und das hat seinen Grund. Es ist viel Porzellan zerbrochen in den letzten Wochen zwischen dem Bundeskanzler und diversen Sozialdemokraten. Der Streit mit Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil beim Koalitionsausschuss in der Villa Borsig, Buhrufe auf dem DGB-Kongress und eben dort beschrieb SPD-Koparteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Baas die Stimmung in der Koalition als so schlecht wie lange nicht. Das alles soll beim Besuch nun keine Rolle mehr spielen.
Ich erwarte eine gute Aufbruchstimmung und eine Zuversicht, dass wir mit dieser Regierung das Land in die richtige Richtung führen.
Und das sieht SPD-Fraktionschef Matthias Miersch ähnlich.
Das sind jetzt wichtige Wochen, die vor uns liegen. Wir haben uns in der Koalition auf einen Fahrplan geeinigt. Wir wollen große Themen vor der Sommerpause in dieser Koalition klären.
Gesundheitsreform, die Steuer-, Renten- und Pflegereformen. Alles dicke Brocken, bei denen es vor der Sommerpause noch Entscheidungen geben soll. Wie wichtig es ist, alle Abgeordneten der Koalition mit an Bord zu haben, hat die Vergangenheit schon gezeigt. Gerade einmal 12 Stimmen Mehrheit hat Schwarz-Rot. Wie wackelig die ist, konnte Merz bei seiner Kanzlerwahl vor rund einem Jahr sehen, als er 2 Wahlgänge brauchte. Zwischen den Wahlgängen war Merz zu Gast in der SPD-Fraktion, bis heute zum letzten Mal. Mit Blick auf dieses zurückliegende Jahr, sagt der Kanzler.
Das war ein gutes Jahr für uns, aber wir wissen, dass das alles noch nicht genug ist. Wir müssen es noch besser machen.
Selbstkritik, das hat man von Friedrich Merz zuletzt immer mal wieder gehört. Vor dem Besuch bei den Sozialdemokraten appellierte er aber auch.
Ich möchte uns alle bitten, das gilt für die Unionsfraktion genauso wie für die SPD-Bundestagsfraktion, uns nicht gegenseitig öffentlich rote Linien aufzuzeigen. Und ich möchte das Wort da drüben nicht hören. Das ist mit der Union nicht zu machen. Ich möchte es auch hier nicht hören. Das ist mit der SPD nicht zu machen.
Die Opposition erwartet in jedem Fall schnelles Handeln.
Ich kann nur sagen, reißt euch zusammen und liefert endlich. Die Leute erwarten, dass diese Regierung funktioniert und sich nicht jeden Tag über alles zerstreitet,
sagt Britta Hasselmann von den Grünen. Ähnliche Kritik kommt von linken Fraktionschefin Heidi Reicheneck.
Die Koalition hat eine ganze Menge auf dem To-Do-Zettel und bisher wenig Ansätze, da auch wirklich gute Lösungen zu präsentieren. Ich würde mir einfach wünschen, dass diese Koalition sich ihrer Verantwortung bewusst wird und jetzt endlich mal dafür sorgt, dass es der Mehrheit im Land wirklich besser geht, dass es konkrete Entlastungen gibt.
Gelassen gibt sich die Spitze der AfD. Die in Teilen rechtsextreme Partei verzeichnet in den Umfragen seit Wochen steigende Werte. Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel.
Der Umfrageabsturz von SPD und Union sind die klare Botschaft des demokratischen Souveräns, dass ein Politikwechsel jetzt erfolgen muss. Die AfD, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, um Deutschland wieder in Ordnung zu bringen.
Einer Zusammenarbeit mit der AfD hat Kanzler Merz aber heute erneut klipp und klar eine Absage erteilt, bevor er in den Fraktionssaal der SPD ging.
Soweit Felix Tennbaum aus Berlin. Noch ist es nicht offiziell, aber die Anzeichen verdichten sich. Die Anzeichen für ein Comeback von Manuel Neuer in der Fußballnationalmannschaft. Nach allem, was man hört, will Bundestrainer Nagelsmann, dass Neuer im Sommer bei der WM im Tor steht und nicht Oliver Baumann. Wie gesagt, bestätigt noch nicht, aber es gibt mehr und mehr Hinweise. Und denen ist Thomas Barreis nachgegangen.
Letzten Samstag nach dem finalen Saisonspiel der Hoffenheim in Gladbach hat sich TSG-Torhüter Oliver Baumann noch als Nummer 1 im deutschen Tor gefühlt.
Ja, das war mein Stand oder ist mein Stand. Ich gehe da auch sehr selbstbewusst dahin. Ich habe keine andere Info, somit ist das mein Stand und mehr auch nicht.
Wenige Tage später, kurz vor der Kadernominierung, scheint nun alles anders. Manuel Neuer steht aller Voraussicht nach 2 Jahren nach seinem Rücktritt vor einem Comeback im Nationalteam. Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand weiß aus eigener Erfahrung, wie es um die Rollenverteilung der Torhüter in einem WM-Kader bestellt ist. Der ehemalige Meistertorwart des VfB Stuttgart findet diese Situation
schwierig, so kurz vor der WM nochmal einen Torwart-Change zu machen. Ist schon heftig, ich kann es sportlich nachvollziehen. Manu ist immer noch ein guter Torwart, aber Olli hat jetzt in den letzten 2 Jahren eine gute Leistung gebracht in der Nationalmannschaft, hat gut in der Bundesliga gespielt und deswegen ist es dann trotzdem für mich unverständlich.
Land auf, Land ab werden nicht die Qualitäten von Manuel Neuer in Frage gestellt, sondern die Kommunikation in dieser Sache von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die zu einiger Unruhe vor dem WM-Start geführt hat.
Weil am Ende ist es ja auch ein ganzes Team, was daran sich orientieren muss. Also Olli Baumann hat jetzt 2 Jahre lang gespielt, das Team weiß, wer hinten drin steht. Jetzt kommt ein Manuel Neuer zurück, vielleicht auch für ein paar Spieler, haben noch nie mit ihm zusammengespielt. Deswegen ist es auch nicht ganz einfach, aber klar, es ist ein überragender Torwart, aber am Ende ist es auch immer ein Teamgefüge.
Nach diversen Medienberichten wurde Oliver Baumann bereits von Nagelsmann informiert. Baumann habe dem Bundestrainer seinerseits signalisiert, auch als Ersatzkeeper zur WM fahren zu wollen.
Soweit der Bericht von Thomas Barreis. Und zum möglichen Comeback von Manuel Neuer jetzt unser Kommentar. Der kommt von Tom Herdigen.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, es gibt diese Momente. Da lehnt man sich als, wie heißt es auch so schön, lebenserfahrener Mensch ganz behaglich zurück und genießt einfach mal das Gefühl, dass in der Welt doch so ziemlich gar nichts geht ohne uns Alte. Denn 40 ist die neue 1. Manuel Neuer soll's richten bei der WM. Da sind sich die Gerüchteköche derart einig, dass selbst die hartnäckigsten Restzweifler ihre Fantrikots schon mal zum Neubeflocken weggelegt haben. Voll der Hammer vom Nagelsmann und fügt sich doch passgenau ins gesamtgesellschaftliche Bild. An Fachkräften mangelt es schließlich branchenübergreifend. Warum dann nicht auch einen zweifellos immer noch rüstigen Nationalmannschaftspensionär kurzerhand reaktivieren? Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich doch ein Gegenargument. Weil sich für eine solche Aktion ein Begriff aus dem Duden förmlich aufdrängt. Verzweiflungstat. Was nur, fragt sich der von Schlagzeilen geradezu erschlagene Fußballinteressierte, mag den Bundestrainer dazu treiben, 2 Wochen vor dem Abheben des DFB-Fliegers noch einmal so richtig für Unruhe zu sorgen. Klar, Neuer ist ein Ausnahmetorwart mit Legendenstatus und hat auch in dieser Saison durchaus herausragende Leistungen gezeigt. Aber auch er macht Fehler. Im Ranking der notenbesten Keeper reichte es für ihn in der abgelaufenen Spielzeit nur zu einem Platz im Mittelfeld. Hinzu kommt immer öfter mal wieder eine Verletzung. Aktuell zwickt es den 40-Jährigen dem Vernehmen nach in der Wade. Auch bei sehr respektvoller Würdigung seines sportlichen Lebenswerks lassen mich diese Parameter nicht erkennen, dass Neuers Rückkehr in den Kasten der Nation alternativlos ist. Die bisherige Stammkraft Oliver Baumann kann keine im Ansatz vergleichbare Titelsammlung aufweisen, ist aber ein Klasse-Torwart mit viel Erfahrung. Er hat sein, unser Team durch die Qualifikation gebracht und schien ja auch nicht von ungefähr gesetzt als erste Wahl zwischen den Pfosten. Wacker gehalten habe er sich auch, als ihm Julian Nagelsmann die Kunde von der Degradierung überbrachte, wird kolportiert. Aber wir ahnen, die Gedanken sind frei. Die Torwartfrage gehört traditionell zu den Themen, die Fußballfachleute und Fans gerade vor großen Turnieren gerne und mit großer Leidenschaft diskutieren. Dieses Mal habe ich allerdings eher keine Stimmen vernommen, die auf der Position des Torwarts eine echte Notlage ausgemacht hätten. Die großen Baustellen der Nationalmannschaft liegen in anderen Mannschaftsteilen. Und die Hoffnung, dass das Team in den nächsten Wochen so viel Kontrolle, Kreativität und Kampfgeist entwickelt, dass es für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft reicht, ist bei vielen auch sehr gering. So gesehen wäre es am Ende auch letztlich nicht wirklich wichtig, mit wem im Tor Deutschland früh aus dem Turnier ausscheidet. Manuel Neuer und uns anderen Alten bliebe ja auch immer noch die Erinnerung an die viel besseren Zeiten.
Das war die Meinung von Tom Herdegen und das waren die Themen des Tages für heute.